Insights on Air by Barrels by Alex Partners.
Willkommen zu einer neuen Episode von Insights on Air, dem Podcast von Barrels by Alex Partners, in dem wir die neuesten Trends und Herausforderungen der Automobilindustrie oder Mobilitätsindustrie beleuchten. Mein Name ist Sebastian, ich bin Associate Partner bei Barrels und bei mir ist mein heutiger Co-Host Fabian, der als Projektmanager bei uns tätig ist und im Softwareumfeld arbeitet. Fabian, wie geht es dir?
Hi Sebastian, mir geht's gut, danke. Ich freue mich darauf, einfach über das heutige Thema zu sprechen. Softwareprobleme in der Automobilindustrie und Themen, wie wir diese bewältigen. Ich glaube, das ist das Thema.
Absolut. Wenn wir uns Kundenstudien angucken, dann sehen wir, dass die Kundenerwartungen an moderne Fahrzeuge sich drastisch ändern. Besonders jüngere Generationen oder auch Käufer aus dem asiatischen Raum erwarten zunehmend digitale und softwarebasierte Funktionen in jedem Fahrzeug. Also egal ob Premium oder Volumenmodell. Und dabei ist das Auto bereits heute ja ein sehr komplexes, wenn nicht das komplexeste Softwareprodukt, in dem stellenweise bis zu 120 Steuergeräte miteinander kommunizieren und interagieren müssen. Und die Reise zum sogenannten Software-Defined Vehicle, wie es die Industrie nennt, oder SDV, geht jetzt ja erst richtig los.
Genau. Funktionen wie Sicherheitsfeature und ADAS-Systeme werden hier immer zentraler. Deswegen rückt auch die Softwareentwicklung immer mehr in den Mittelpunkt der Fahrzeugentwicklung und wird damit auch zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal für die OEMs. Wir bei Barrels sind deswegen überzeugt, dass Software der Schlüssel zum Erfolg für die Automobilhersteller wird. Man muss schneller Features rausbringen und über einen kompletten Modelllebenszyklus multiple Updates aufspielen, sei es einfach zur Verbesserung frühzeitig gelaunchter Features oder zur Ergänzung von Features, um den Kunden bei Laune zu halten.
Wenn wir jetzt in unsere Projekterfahrungen gucken, Fabian, dann sehen wir ja allerdings in der Praxis ja auch häufiger Schwierigkeiten, gerade bei der Umsetzung von größeren Softwareprojekten und das sowohl bei unseren OEM-Kunden als auch bei Tier 1 oder Tier N-Lieferanten. Verzögerungen von Softwarelieferungen, Verschiebungen stellenweise von Produktionsstart neuer Modelle oder Rückrufe von Fahrzeugen im Feld sind mittlerweile keine Ausnahmen mehr. Fabian, du warst ja in den letzten Monaten in genau diesem Umfeld unterwegs. Kannst du unseren Hörern das Ganze einmal erklären? Was macht das Thema Software im Auto so kompliziert?
Um das Problem weiter zu verstehen, muss man die enorme Vielschichtigkeit der Softwareentwicklung im Automobilbereich sich ansehen. Entlang der Lieferkette liefert ein Tier 1 Zulieferer Systeme, in die Software eingebettet ist. Diese Systeme basieren wiederum auf Prozessoren und Betriebssystemen, die von anderen Tier 2 bis Tier N Zulieferern kommen. Diese tollen Algorithmen kommen sogar häufig von Startups, die keine Erfahrung haben im hochregulierten Automotive-Umfeld. Standards wie ASPICE haben sie noch nie gehört und mussten diese auch noch nie erfüllen. Regulatorische Anforderungen sind auch nicht bekannt und wir wissen, Sicherheitsaspekte sind hier auch nicht verhandelbar. Also anders als bei einem Smartphone, wo ein Software-Update kleine Probleme wie eine schnell entladende Batterie zum Beispiel beheben oder auch einführen kann, muss aber dabei ein Bremssystem im Auto jedes Mal zuverlässig funktionieren. Das heißt 100 von 100 Malen, ja, ohne Ausnahme, ja, vorm Update und auch nach dem Update. Aber es liegt natürlich nicht nur an den Zulieferern. Auch für OEMs ist die Welt der Software anders. Ein umfassendes Lastenheft zu Beginn einer Ausschreibung, ja, bevor man das Auto jemals gefahren ist in der echten Umgebung, zu schreiben, ist natürlich nicht so einfach. Ne? Das Verhalten und die Performance mancher Features sind echt am Ende erst im Auto oder im Fahrzeug, besser gesagt, sichtbar. Das heißt, Anforderungen sind häufiger mal offen formuliert, was natürlich auch den Tier 1 Zulieferer vor große Herausforderungen bei der Interpretation und auch bei der Umsetzung stellt. Am Ende entstehen natürlich dadurch Probleme im System, die durch wiederholte Iterationen und Tweaks behoben werden. Aber man muss auch sagen, diese Tweaks sind teuer, frustrierend und helfen auch gar nicht so viel, weil grundlegende Designentscheidung relativ am Anfang des Projektes getroffen wurde. Und diese Entscheidungen das System natürlich auch limitieren und deswegen diese auch nicht so weit geändert werden können am Ende. Das führt dazu, dass OEMs nicht das gewünschte Produkt natürlich bekommen und Zulieferer in endlosen Entwicklungszyklen sich verlieren mit steigenden Kosten, einer verbrannten Mannschaft und verbrannten Ressourcen.
Danke für die Erklärung, Fabian. Wenn ich jetzt heute die digitale Zeitung aufschlage, dann gewinnt das Thema ja immer weiter an Relevanz. Und was ich spannend finde oder was vielleicht auch auf den ersten Blick nicht total logisch erscheint, ist, dass es nicht nur die alten, in Anführungsstrichen, OEMs sind, die mit diesen Problemen zu kämpfen haben, sondern eben auch diese sogenannten New Kids aus dem Silicon Valley oder aus China. Und auch bei diesen Herstellern haben ja Software-Updates schon dazu geführt, dass nach einem solchen, zum Beispiel entweder der Bildschirm auch mal schwarz bleibt oder in ganz harten Fällen tatsächlich auch das Auto einfach ausbleibt, ne? Also wie gebrickt wird, wie man es so schön nennt, wie beim Handy. Woran liegt das, Fabian?
Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, dass der Fokus immer mehr auf Elektronik und Software liegt. Ja, das heißt, in immer häufigeren Fällen werden Komponenten, die rein mechanisch waren, wie beispielsweise Scheinwerfer oder Rück- oder Seitenspiegel, nun softwaregesteuert sein. Und natürlich auch mit anderen Komponenten im Auto zusammenspielen. Diese Umstellung, ne, bringt natürlich neue Herausforderungen. Ne, sei es auf der einen Seite, wenn im Auto neue Software-Updates abgespielt werden und durch ein System, was geupdatet wird, plötzlich ein anderes System betroffen ist, dies aber nicht gewusst hat und deswegen zum Beispiel der Bildschirm schwarz bleibt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch in der Fertigung. Statt über Kratzer oder mechanische Defekte zu sprechen, geht es fast heute immer um Probleme beim Softwareaufspielen in den Produktionslinien. Das heißt, in der finalen Fertigung, zum Beispiel bei der Funktionsprüfung, beim Tier 1 oder beim OEM, wenn nochmal Fahrzeugdaten aufgespielt werden für die verschiedenen Modelle, treten häufig Fehler auf. Man muss sich vorstellen, ein und dasselbe Produkt bei größeren OEMs, die verschiedene Marken unter sich haben, geht ja in mehrere Modelle rein. Das liegt daran, dass unterschiedliche Werke verschiedene Toolchains und Prozesse haben und ein und dasselbe Produkt wird mit jeweils anderen Werkzeugen eingebaut. Und das führt zu einer Vielzahl von Problemen. Sagen wir zum Beispiel Timeouts oder ungeschriebene Daten bis hin zu Fehlercodes, die auch aufgeschrieben werden und dann in den Diagnosespeicher landen. Wenn du heute deswegen zum Beispiel ein Diagnosegerät an so ein Auto anschließt, kannst du problemlos 200 Fehlercodes finden, die der Endkunde nicht mal sieht. Das heißt, man müsste so ein Amazon-Gerät sich kaufen für 75 Euro und einmal da selber die Diagnose durchführen und dann ist man erstaunt, was so ein Auto alles aufzeichnet und welche Probleme im Hintergrund auftreten. Aber das zeigt im Endeffekt auch nur, wie sehr die Komplexität außer Kontrolle geraten ist. Das Resultat sind einfach, Rückrufe werden immer häufiger und das liegt fast immer an Softwareproblem, sei es durch Funktionsausfälle oder halt Bugs, die man eingeführt hat beim Einspielen im Feld. Und das Motto, ein SOP wird nicht verschoben, komme was wolle, gilt längst auch nicht mehr. Da hat man ja auch aus der Vergangenheit immer mehr Beispiele gehabt, wo SOPs des Öfteren verschoben wurden.
Wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft gucke, dann wird sich das ja erstmal wahrscheinlich weiter verschärfen, wenn keine geeigneten Lösungssätze etabliert werden. Wie du ja richtig beschrieben hast, nimmt die Komplexität eigentlich immer weiter zu und damit natürlich auch die Herausforderung. Um genau hier anzusetzen, haben wir bei Barrels unser Software-Taskforce-Modell entwickelt. Mit diesem Modell kombinieren wir unsere bewährte Taskforce-Methodik, die wir ja schon seit langen Jahren erfolgreich in der Automobilindustrie anwenden und immer wieder optimieren, und unser gesamtes Software-Know-how, die Software-Kompetenz, die wir hier bei Barrels haben. Was heißt es? Arbeiten in klaren Strukturen, aber gleichzeitig in agilen, ja, Episoden-Sprints. Und eine digitale Lösung Elevate, die uns als zentrale Toolsuite unterstützt und dazu noch echte Software-Expertise von unseren Experten.
Jetzt gibt es Taskforce in der Automobilindustrie schon eine ganze Weile. Was zeichnet eine Software-Taskforce aus?
Gute Frage, Fabian, und da hast du auch erstmal recht. Die Arbeitsweise einer Taskforce unterscheidet sich eigentlich nicht wirklich, egal ob es sich um klassische Taskforces im Hardware-Bereich oder um Software-Projekte handelt. Man kann es sogar im privaten Bereich ja versuchen anzuwenden, obwohl ich da bisher immer gemischte Erfahrungen gemacht habe bei den privaten Stakeholdern, wenn man auf Taskforce-Methoden zurückgreifen möchte. Aber grundsätzlich geht es ja bei einer Taskforce immer um reaktive Behebung von kritischen Leistungsproblemen und es ist wichtig, schnell zu analysieren, wo klemmt es eigentlich, und dann ad hoc Gegenmaßnahmen zu definieren, um erstmal die akuten Probleme zu lösen. Meistens wird es begleitet durch intensive Krisenkommunikation, weil man oftmals natürlich schon in irgendeiner Form der Eskalation ist. Das heißt, Top-Management oder Stakeholder, Kunden zum Beispiel, wenn man für Lieferanten arbeitet, wollen natürlich auch wissen, wo steht man und wie bekommt man den Karren aus dem Graben gezogen sozusagen. Daher sind ja auch so War Rooms, wie man sie eigentlich aus dem Militärischen kennt, ein Standardwerkzeug, wo wir die wichtigsten Kennzahlen im Blick haben und auch die Leitungsfunktionen, sag ich mal, immer zusammenkommen können und die wichtigsten Entscheidungen treffen. Und erst wenn man die kurzfristige Behebung organisiert hat, dann rückt langsam die langfristige Stabilisierung in den Fokus, ist aber natürlich nicht weniger wichtig.
Diese Taskforce-Herangehensweise haben wir ja schon in über 100 Projekten immer weiter optimiert und erprobt. Nun ist ja Software doch etwas eigen. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wie wir hier anders vorgehen als bei den klassischen Taskforce-Projekten?
Klar, gerne. Ich meine, letztlich kommt es auch bei einer Software-Taskforce darauf an, dass man am Anfang auf die richtigen Dinge schaut. Und dazu haben wir unsere Software-Expertise, die wir bei Barrels haben, in einem umfassenden, wir nennen es Software Excellence Framework, gebündelt, das bei uns aus 10 Bausteinen entsteht. Wir nennen diese 5 systemische Bausteine und 5 Kernbausteine. Was heißt es? Kernbausteine sind für uns erstmal alles, was mit der operativen Entwicklung von Software zu tun hat, also dem tatsächlichen Coding und dem Prozess dahin. Das heißt, Anforderungsmanagement, Systems Engineering, Datenmanagement, tatsächliches Software Engineering, also Code-Praktiken, Code-Reviews, diese Themen, Testing, aber auch Cybersecurity. Systemische Bausteine heißt für uns dann eher Elemente, die sich auf die Steuerung und Befähigung der Softwareorganisation beziehen. Also Entscheidungsstrukturen, Management von Architekturentscheidungen, aber auch PMT, also Prozesse, Methoden und Tools.
Okay, also mit diesem Framework können wir den Zustand eines Softwareprojektes oder einer Organisation in kurzer Zeit bewerten und die dringendsten Probleme identifizieren, würde ich sagen, die dann in handhabbare Arbeitspakete gegliedert werden, um im Taskforce-Modus dann abzuarbeiten. Man könnte auch sagen, in agilen Sprints abgearbeitet werden.
Korrekt. Unser Ziel ist eigentlich immer, gemeinsam mit dem Kunden in kurzer Zeit sichtbare Fortschritte zu erzielen und gleichzeitig natürlich ihn auch langfristig auf dem Weg hin zu einer softwaregetriebenen Organisation zu begleiten. Daher überwiegt natürlich oftmals erst der eher operative Teil und erst, wenn das Haus sozusagen nicht mehr brennt, kann man sich an die langfristigen Renovierungsarbeiten machen. Und wie bei jeder Renovierung oder wie bei jedem Hausbau benötigt dazu natürlich die richtigen Handwerker. Wie hast du das bisher im Softwareumfeld bei uns erlebt, Fabian?
Ich glaube, eine unserer Stärken liegt darin, dass viele unserer Kollegen nicht nur einfach Top-Management-Berater sind, sondern auch Erfahrungen in der Industrie gesammelt haben und das in verantwortlichen Positionen. Darüber hinaus unterstützen wir auch die Teams mit strategischen Partnerschaften mit Softwareunternehmen oder externen Partnern, sei es bei Fragen um Compliance und Homologationsanfragen.
Jetzt hast du vorhin richtigerweise gesagt, dass wir ja schon einige Software-Taskforces durchführen konnten und dabei ja auch schon einige Erfolge erzielen konnten. Meine Frage an dich ist jetzt, was war denn dein persönliches Highlight?
Also mein persönliches Highlight, Sebastian, war, dass wir quasi einen aufgegebenen Anlauf noch retten konnten, indem wir den Zeitverzug von 7 Monaten durch den Software-Taskforce-Ansatz aufholen konnten. Das war ein wahnsinniger Kraftakt von allen Beteiligten. Tat auch weh in doing, aber am Ende einfach toll zu sehen, wie es geklappt hat und alle happy waren mit dem Produkt, was an den Kunden geliefert wurde.
Klingt nach einer echt tollen Leistung und vielen Dank, Fabian, für deinen Einsatz in diesem Projekt. Damit müssen wir leider auch schon zum Ende der heutigen Ausgabe kommen. Ich würde es nochmal versuchen, für unsere Hörer zusammenzufassen. Um die immer zunehmende Komplexität der Software im Auto in Anlaufsituationen in den Griff zu bekommen, braucht es im Wesentlichen 3 Dinge. Erstens ein agiles Taskforce-Setup mit klaren Strukturen und klaren Verantwortlichkeiten. Zweitens ein gutes Verständnis, wo man hinlangen muss. Hier bietet unser Software Excellence Framework die optimale Basis, um kurzfristige Stabilisierung und langfristige Optimierung miteinander zu verbinden. Und drittens echte Experten, die die notwendige Expertise in Methodik und Fachwissen mitbringen, um unsere Kunden sicher und als Partner auf Augenhöhe bei der Bewältigung der Herausforderung zu begleiten. Fabian, danke, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
Ich habe zu danken, Sebastian. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund und bis bald.
Barrels by Alex Partners ist eine auf die Automobilitätsindustrie spezialisierte Strategieberatung. Mit Experten in Deutschland, China, Großbritannien, Südkorea, Nordamerika, Österreich und in der Schweiz deckt Barrels alle Zukunftsthemen ab, um im Ökosystem der Automobilität erfolgreich, zukunftsfähig und digital zu sein. Unsere Experten bieten den Kunden End-to-End-Unterstützung von der Strategie bis zur finalen Umsetzung an.